Ja, ein herzliches Willkommen von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Und das schmiegt sich und fügt sich in das Programm ganz perfekt ein. Wir haben über Kotti und Co. die aktuellen Proteste vorhin schon gehört. Wir haben jetzt eben einen sehr historisch ausgeweiteten Vortrag über die Geschichte der Berliner Mietskaserne gehört. Und das ist ja nicht nur eine Bauform, sondern es ist ja auch die Geschichte von Investition und Desinvestition, von kapitalistischer Urbanisierung, die ganz viel damit zu tun hat, dass die Mietskaserne, dass viele von den Altbaubereichen mittlerweile, wenn ich das auf dem Monitor noch bekommen würde, dann könnte ich selber sehen, was ich erzähle, dazu geführt hat, dass wir inzwischen von Gentrification sprechen, von diesen Verdrängungsprozessen, die in Berlin stattfinden. Ich werde denen ein bisschen auf die Spur gehen, werde so einen kleinen Rundumschlag über die aktuellen Wohnungsfragen in Berlin geben und vielleicht haben wir am Ende sogar noch Zeit für die eine oder andere Diskussion. Wenn wir über Berliner Wohnungsfragen sprechen, das haben wir auch hier im Programm schon gesehen, dann wird die im Moment nicht von akademischen Studien bestimmt, dann wird die im Moment nicht bestimmt von politischen Initiativen, die im Parlament zu finden sind, sondern die wird bestimmt von dem mietenpolitischen Protest auf der Straße. Wir haben Proteste gegen Zwangsräumung, wir haben die große Volksabstimmung zum Tempelhofer Feld oder gegen die Bebauung dort gehabt. Wir haben viele kleine Mieterinitiativen, die vielleicht sozusagen nicht so bekannt geworden sind wie Kotti und Co., die es aber in vielen Häusern der Stadt, nicht nur in der Innenstadt, sondern in vielen Stadtteilen gibt. Wir haben die alten Kämpfe um die ehemals besetzten Häuser, von denen einige trotz dieser langen Legalisierungsgeschichte mit Räumungsdrohungen durch die neuen Eigentümer konfrontiert sind. Wir haben Kotti und Co., die nicht nur wie hier ins Rathaus, sondern ins Abgeordnetenhaus auf die politische Arena gezogen sind und hatten jetzt auch schon davon gehört, dass wir den Mietenvolksentscheid haben. Das heißt, die Wohnungsfrage in Berlin, die wird im Moment auf der Straße gestellt. Das ist wunderschön, dass sie auch im HKW jetzt formuliert werden kann, aber es ist natürlich nicht der Ort, wo sie hingehört, sondern die gehört eigentlich noch viel stärker ins politische Zentrum der Diskussion in unserer Stadt. Warum ist die Wohnungsfrage so akut auf der Straße? Weil die Wohnungsfrage tatsächlich nicht ein intellektuelles, ein künstlerisches, ein akademisches Problem ist, sondern für viele Menschen in Berlin ihren Alltag bestimmt. Und ich stimme Franziska zu, wenn sie sagt, so das Elend der 30er Jahre ist mit dem von heute nicht zu vergleichen. Aber die existenzielle Ebene, die die Wohnungsfrage für viele hat, die sozusagen hat die Wohnungsfrage so stark auf die Tagesordnung wiedergesetzt für viele. Wir sehen hier ein Haus in Prenzlauer Berg. Wir haben eben schon gehört, das ist ein Viertel, das gehört zu den teuersten der Stadt. Die letzten unsanierten Häuser werden jetzt mit sogenannten energetischen Sanierungen auf Preise gehoben, die für die Altbewohner, wir können sie Autochonen nennen, wir können sie die Langzeitbewohner nennen, wir können sie vielleicht auch einfach die nennen, die wenig Geld haben und auf preiswerten Wohnraum angewiesen sind, die werden sich das nicht leisten können. Ja, wenn das Gerüst dort abgebaut wird, dann eine energetisch sanierte Wohnung dahinter steht, dann verdoppelt sich die Miete, sie verdreifacht sich in einzelnen Fällen, die Leute werden ausziehen müssen. Sie können heute aber nicht einfach irgendwo hinziehen. Sie finden in Prenzlauer Berg keine Wohnung, sie finden in Friedrichshain keine Wohnung, sie finden wahrscheinlich nicht mal in Kreuzberg eine Wohnung. Wo sollen sie hin? Vielleicht in das Märkische Viertel, in das sie nicht wollen. So, das heißt also aus diesen Gründen, nicht mal da gibt es Wohnungen, werden wir gleich sehen, aus diesen Gründen haben die Menschen, die hinter diesen Gerüsten wohnen, eigentlich gar keine andere Chance, als ihre Wohnung, in der sie jetzt leben, zu verteidigen. Ja, und das ist auch der Reflex, den wir in den vielen Mieterinitiativen kennengelernt haben, der bei Kotti und Co. zum Tragen kommt. Also es ist nicht nur eine Verliebtheit in das eigene Viertel oder in die Nachbarschaft, sondern es ist auch eine Form von Alternativlosigkeit, nicht einfach umziehen zu können. Ja, das ist der Modus der 90er Jahre gewesen, so hat man die massiven Aufwertungsprozesse in Ostberlin halbwegs geräuschlos über die Bühne bringen können, weil diejenigen, die ausziehen mussten, einfach in der Nähe irgendwo etwas gefunden haben, was ihren Ansprüchen entsprochen hat und was auch noch in der Nähe war. Das ist heute nicht mehr möglich. Wir haben hier wahrscheinlich nicht mal einen Kilometer von uns entfernt das Beispiel einer 60er-Jahre-Wohnung. Hier wird zur Spekulation mit dem Nachbargrundstück. Bei der Mieterin werden die Fenster zugemauert, weil man eine Eigentumswohnung nebenan bebauen will. Das ist ein Rechtsstreit, der bis vor den Bundesgerichtshof gezogen ist. Und der Bundesgerichtshof hat sozusagen die abenteuerliche Argumentation gefunden, dass die Mieterin natürlich ihr Recht hat, dass die Küche und das Bad ein Fenster haben, weil es so im Mietvertrag steht, das ist dem Eigentümer, ja, ihr Eigentümer ist derselbe, der nebenan das Haus gebaut hat, aus wirtschaftlichen Gründen nicht zuzumuten sei, diesen rechtmäßigen Zustand wiederherzustellen. Ja, so weit sind wir gekommen in Deutschland, dass sozusagen das Bundesgericht anerkennt, dass wir Mieterrechte haben. Ja, wir haben schon gehört, wir haben verschiedene Mieterrechte. Aber wenn die wirtschaftlichen Interessen dagegen stehen, dann ist es nicht mehr zuzumuten, dass die Mieterrechte gelten. Ja, das treibt die Menschen auf die Straße. Die Menschen treibt auf die Straße, weil ihre Wohnungen abgerissen werden, wie hier in der Barbarossa-Straße, weil man mit Neubauten mehr Geld verdienen kann. Zum Teil sind diejenigen, die keine Wohnung finden. Wir haben jetzt auch schon über sozusagen die neuen Wohnungsfragen gesprochen, wie auf der Kuwebrache in improvisierten Wohnverhältnissen untergekommen. Wir sehen also, wir haben eine Zuspitzung von wohnungspolitischen und auch faktischen Fragestellungen in der ganzen Stadt, bis hin zu traurigen Fällen wie den von Rosemarie Vlies, die 2 Tage nach ihrer Zwangsräumung, die bis heute auch rechtlich umstritten ist, in der ersten Übernachtung in der Notunterkunft verstorben ist. Das sind die neuen Wohnungsfragen, mit denen wir uns beschäftigen, um die zu verstehen. Ein paar Fakten, die meisten hier kennen. Berlin ist eine wachsende Stadt. Wir haben jetzt über 3,5 Millionen Einwohner, die leben in über 2 Millionen Haushalten. Und wir haben aber nur, und das ist schon wichtig, wenn wir über die Wohnungsversorgung in Berlin sprechen, 1,9 Millionen Wohnungen. Das heißt, die Wohnversorgungsquote, das Verhältnis zwischen Haushalten und Wohnung liegt im Moment bei unter 93%. Ja? Anfang der 2000er Jahre hatten wir eine Wohnversorgungsquote von 104%. Das heißt, wir hatten 104 Wohnungen für 100 Haushalte. Das war gut. Ja, da konnten die zuständigen Senatoren sagen, wir haben einen entspannten Wohnungsmarkt. Eigentümer und Vermieter haben ein bisschen gestöhnt, weil man die Mieten nicht so drastisch hochsteigen konnte. Heute haben wir eine komplett andere Situation. Wir haben einen absoluten Wohnungsmangel in der Stadt, aber wir werden gleich sehen, das ist nicht das einzige Problem. Ein zweiter wichtiger Aspekt, auf den ich hinweisen will, ist, dass Berlin immer noch die Mietenstadt in Europa ist. Mit einem Mietwohnungsanteil von mehr als 85% sind alle Wohnungsfragen in Berlin oder eben ein großer Teil, diese 85% Fragen, die mit Mietwohnungen zu tun haben. Die Mietwohnungen können wir immer ganz gut über Preissteigerungen beschreiben. Ich habe hier mal 2 Übersichten mitgebracht, die uns einerseits die Mietsteigerung im Bestand, das sind die Mieten, die zum Beispiel im Mietspiegel erfasst werden, aber auch in den Angebotsmieten relativ gut und übersichtlich darlegen. Wenn wir auf die Bestandsmieten schauen, dann sehen wir, inzwischen gibt es sogar schon den Mietspiegel 2015, da ist noch mal ein bisschen gestiegen, dass dort eine sozusagen deutliche Mietsteigerung von inzwischen fast 1 Euro pro Quadratmeter stattgefunden hat. Aber bedeutsam für die Wohnungsversorgung ist noch viel, viel stärker, dass die Angebotsmieten viel, viel schneller gestiegen sind, eben von knapp 6 Euro auf mittlerweile fast 9 Euro, also hier 9,38 Euro in der Folie. Und was damit zusammenhängt ist, und darauf möchte ich Sie insbesondere aufmerksam machen, weil das in der Verdrängungslogik, in der Gentrification, in der Ökonomie der Gentrification eine große Rolle spielt, ist, dass die Ertragslücke, also die Lücke, die es zwischen einem Altmietvertrag im Durchschnitt und einer Neuvermietung gibt, dass die deutlich angewachsen ist. Ja? Setzen wir uns ins Jahr 2007 kurz zurück, der ökonomische Vorteil für einen Vermieter oder eine Vermieterin bei einem Wohnungswechsel lag bei 1,34 Euro. Ja, da waren vielleicht jetzt auch noch 2 Monate unvermieteter Zustand dabei, bis man jemanden gefunden hat, der in die Wohnung gezogen ist. 2013 ist es im Durchschnitt bei 3 Euro. Ja, das heißt also, es ist ein relativ großer Anreiz, so einen Altmietvertrag gegen einen neuen Mietvertrag auszutauschen, weil ich dann pro Monat, pro Quadratmeter 3 Euro mehr verdienen kann. In Lagen wie Kreuzberg, ja, wo wir teilweise Altmietverträge haben, die bei 4,50 Euro sind, eine Neuvermietung im Durchschnitt inzwischen bei 11 Euro liegt, ja, sind es sozusagen 6 Euro, 6,50 Euro, die ich mit einem einfachen Mietvertragswechsel verdienen kann. Pro Monat, pro Quadratmeter. Ja, ich sage jetzt schon immer Mietvertragswechsel, weil ich aus der Eigentümerperspektive drauf gucke. Mietvertragswechsel heißt aber, ich muss den Mieter oder die Altmieterin loswerden. Ich muss sie ersetzen durch eine neue. Ja, das ist im Moment sozusagen die Ökonomie der Verdrängung, diese Ertragslückenspekulation, wie ich sie nenne, zwischen den Bestands- und den Neuvermietungsmieten. Wir werden dem gleich noch ein bisschen auf die Spur kommen. Ich will mal zeigen, was das bedeutet. Ich habe mir hier, war letztens bei der Gewerkschaft, die reden immer sozusagen auch über Jugendliche. Ich habe mir hier mal eine Ausbildungsvergütung für jemanden, der im ersten Lehrjahr ist herausgenommen. Ja, früher, weiß nicht, wer sich noch erinnert, war der Abschluss der Schule, der Beginn der Ausbildung häufig damit verbunden, dass man sagt so, und jetzt kommt die erste elternunabhängige Wohnung, jetzt machen sich die jungen Leute selbstständig von der Familie. Wir haben hier diese Ausbildungsvergütung, wenn er Glück hat, wird die ihm auch gezahlt von 723 € pro Monat. Jetzt sagt man, wenn man den Mieterverein und andere fragt, 30% davon, die könnten als Mietkosten aufgebracht werden, ja, 217 €. Und wenn wir jetzt mal die einzelnen Felder durchgehen, dann sehen wir, 2007 hätte man für die 217 € 74 Quadratmeter mieten können. Das ist ganz gut. 47, danke. Ist ein kleiner Test, ob alle aufmerksam sind. Es waren mehrere aufmerksam. Sehr gut. Das ist im Bestand jetzt bei 37 Quadratmetern. Ja, man sieht also, die Wohnung, die man sich für so eine Ausbildungsvergütung leisten kann, wird immer kleiner. Bei den Angebotsmieten war es sowieso schon immer kleiner, weil die teurer waren. Dieses Jahr 8,95 € im Durchschnitt. Ja, da reden wir noch gar nicht von den Kreuzberger oder Prenzlauer Berger Mietverhältnissen. Kann man sich jetzt nur noch 24 Quadratmeter leisten. Kann man sagen, naja, das ist ja fast die Hälfte des durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchs. Warum braucht so ein Auszubildender denn viel mehr Platz? So eine schöne kleine Wohnung kann ja auch ganz angenehm sein. Ich habe mal geschaut, ob es diese Wohnung gibt, bei Immobilien-Scout geguckt, hat sich herausgestellt, es gibt genau 8 Wohnungen, die zu diesem Preis von 217 € zu haben sind, von den ungefähr 4.800 Wohnungen, die in dem Moment Ende September 2015 dort angeboten wurden. Ja, wenn der keine Beziehung hat, wenn der nicht zufällig jemanden in der Genossenschaft, in der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft kennt, der ihm die 24 Quadratmeter Wohnung vermachen kann, dann bleibt der Auszubildende auf der Straße oder im besten Fall vielleicht bei seinen Eltern. Aber das heißt also, dieses ich kann von meinem Lohn, ja, wir könnten das jetzt auch mit Mindestlohn mal durchspielen, das sieht auch nicht viel besser aus, haben wir glaube ich 27 Angebote in der ganzen Stadt, die mit Mindestlohn zu bezahlen sind. So, das sind die realen Probleme, mit denen sich viele auseinanderzusetzen haben. Und ich habe jetzt über Durchschnittszahlen gesprochen. Das wissen alle, der Durchschnitt ist eine trügerische Größe. Es kommt immer darauf an, wie sich der Durchschnitt auch in einzelnen Stadtteilen verteilt. Ich habe wieder den Vergleich 2017, 2013 Ihnen hier aufgetragen. Das sind diese Angebotsmieten, von denen ich schon gesprochen habe. Je dunkler das Blau sich auf der Karte färbt, desto teurer sind die Mieten. Was sehen wir hier 2017? Wir sehen, dass wir 36 Gebiete haben. Das sind diese relativ hellen. Da ist das Märkische Viertel mit dabei. Da sind große Teile der Großsiedlungen in Ostberlin mit dabei, die als Niedrigpreisgebiete im Durchschnitt zu 5 € oder preiswerter zu mieten waren. Und wir hatten nur 3 Gebiete, die so als Hochpreisgebiete im Durchschnitt teurer als 10 € pro Quadratmeter angeboten wurden. Wie hat sich das verändert? Ja, das sind 6 Jahre, die dazwischen liegen. Berlin wird dunkelblau. Wir sehen inzwischen, es gibt nur noch 2 Niedrigpreisgebiete. Wir könnten jetzt wieder so einen Aufmerksamkeitstest machen. Wer sie zuerst gefunden hat, kann die Hand heben. Man muss am Rand suchen, richtig. Und auf der anderen Seite ist die Anzahl, aber auch die räumliche Lage der Hochpreisgebiete sozusagen, also hat sich ausgeweitet und deutlich verlagert. Wir haben jetzt auch im Innenstadtbereich eine ganze Reihe von Postleitzahlbereichen, wo im Durchschnitt mehr als 10 € pro Quadratmeter fällig waren. Wenn wir diese Karte fortschreiben, dann wird sich Berlin sozusagen noch deutlich dunkler darstellen, als es hier in der 2013er Version ist. Was heißt das für die Wohnungssuche? Auch wieder im selben Vergleich. Ich habe hier mal die Angebote von ImmoScout auswerten lassen oder mit den Kollegen dort zusammen ausgewertet. Wie viel Wohnungsangebote sind als angemessen im Sinne der Kosten der Unterkunft? Ja, das ist das, was Hartz-IV-Empfänger oder SGB-12-Empfänger an Wohnkostenzuschuss zugestanden bekommen, wenn sie im Amt sind. Ja, gibt es diese Bemessungsgrenze. Wir haben gefragt, wie viele Wohnungen unterhalb der Bemessungsgrenze gibt es eigentlich, zu welchem Zeitpunkt, wie sind die über die Bezirke verteilt? Und wir sehen, 2007 gab es über 100.000 angemessene Wohnungen, die auch von Hartz-IV-Empfängern zu beziehen gewesen wären. Wir sehen auch, die sind relativ gleichmäßig über die Stadt verteilt gewesen, also gerade auch in den Innenstadtbeteilen mit einem hohen Anteil. Insgesamt war fast die Hälfte aller Wohnungsangebote angemessen im Sinne der Kosten der Unterkunft. Was passiert bis 2013? Statt 100.000 Wohnungen im angemessenen Bereich gibt es nur 15.000. Jetzt kann sich jeder gut vorstellen, dass diejenigen, die auf diese Kosten der Unterkunft angewiesen sind und vielleicht eine Genehmigung des Jobcenters brauchen, dass die in der realen Wohnungsvergabe, in der Konkurrenz um die Bewerbung auf eine bestimmte und spezielle Wohnung sozusagen keinen großen Vorteil haben, weil natürlich auch viele andere, vielleicht der Auszubildende, von dem wir schon gesprochen haben, vielleicht die Studierenden, die nach Berlin kommen, auch in diese preiswerten Wohnungen wollen. Das heißt, wir haben eine Situation, dass mehr oder weniger der gesamte Wohnungsmarkt in Berlin sich für Hartz-IV-Haushalte schließt. Ja, und das, was uns besonders überrascht, aber auch erschreckt hat, ist, dass im Prinzip keine regionale Differenzierung gibt. Ja, diese 12-13% Anteil von angemessenen Wohnungen an den Angeboten zieht sich über die ganze Stadt hindurch. Es ist nicht einmal so, dass man in Marzahn oder in Spandau oder im Märkischen Viertel die preiswerten Wohnungen bekommt, in die man verdrängt werden kann. Ja, wir könnten zugespitzt anhand dieser Karte sagen, große Teile der Berlinerinnen und Berliner sind zu arm, um verdrängt zu werden. Oder andersrum gesagt, also selbst die preiswertesten Wohnungen in Berlin sind zu teuer, um von ihnen bezogen zu werden. Ja, auch das bringt die Leute eher auf die Straße und in den Protest. Es gibt real keine Möglichkeiten zum einfachen Umziehen. Kleiner Sprung, wir reden ja von Gentrification. Ich habe mal geschaut, wo Gentrification diskutiert wird, habe hier so ein bisschen Street Reading gemacht, habe so Fotos, also nicht so schön wie im Vortrag eben, aber also Fotos eben. Im Prenzlauer Berg wird das Thema auf ganz eigene Art und Weise thematisiert. Friedrichshain soll dreckig bleiben, wir bleiben also auch so eine Gründerzeitfassade, die ist jetzt glatt gemacht. In Kreuzberg wird der Widerstand kartografiert, da haben wir aber auch schon kennengelernt, dass es Protest gegen Aufwertung und Mietsteigerung gibt. Selbst im Wedding, das ist wahrscheinlich noch eher als der als Lichtenberg eine der nächsten Stationen, wird gegen Gentrification gekämpft. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Gentrification ist jetzt überall. Ja, dann wird immer gern gesagt, naja, diese Aktiven, die so Aufkleber verteilen und Graffitis an die Wände malen oder Karten oder Plakate verteilen, die übertreiben ja auch immer gerne. Ja, also ist Gentrification überall. Wir haben so Messinstrumente in Sozialwissenschaften, wo wir versuchen, soziale und wohnungswirtschaftliche Indikatoren miteinander in Verbindung zu bringen, und habe sozusagen mir Gebiete rausgesucht, wo ich sage, da gibt es sowohl einen sozialen Aufwertungsprozess, der richtig deutlich über dem Berliner Durchschnitt liegt, als auch einen wohnungswirtschaftlichen Aufwertungsprozess, also mehr Eigentumswohnungen, mehr höhere Mietpreise, auch deutlich über dem Durchschnitt in Berlin. Und habe mal geguckt, wo sind diese Gebiete. Und tatsächlich 1998, ich darf die Zahlen nicht verwechseln, haben wir genau zwei Gebiete, auf die diese Merkmale zutrafen. Das ist der Kollwitzplatz und das ist ein Gebiet rund um den Hackeschen Markt. 2003 sehen wir diese Gentrifizierungsgebiete, also die statistischen Gentrifizierungsgebiete weiten sich auf aus große Teile von Prenzlauer Berg und Friedrichshain, also die anderen Sanierungsgebiete, das, was wir auch aus den Diskussionen kennen. 2008 schwappt die Gentrifizierungswelle, diese Karawane nach Kreuzberg über und erfasst auch Teile von Neukölln. Und wenn wir jetzt 2013 die Karte sehen, dann sehen wir, dass im Prinzip fast der gesamte Hobrecht-Plan, den wir eben schon kennengelernt haben, in diesen roten Bereich ist. Und das heißt, Gentrification wird zum neuen städtischen Mainstream. Das hat zwei Folgen. Das hat zum einen die eine Folge, den Effekt, den ich schon genannt habe, dieses einfach Umziehen ins nächste Viertel fällt aus. Das nächste Viertel ist in der Regel schon gentrifiziert. Ja, das verändert die gesamte Dynamik des Umgangs auch mit dem Punkt, weil es keine individuellen Lösungen mehr für die Wohnungsfrage gibt. Der zweite Aspekt ist, dass wir uns von vielleicht liebgewordenen Lebensstil-Metaphern zur Gentrification trennen müssen. Wenn ein Großteil der Innenstadt von Gentrification betroffen ist, dann ist völlig klar, dass es nicht überall so aussieht wie am Kollwitzplatz. Ja, dass wir anhand dieser statistischen Analysen festgestellt haben, Gentrification muss nicht mit bestimmten ökologischen oder sonstigen Lebensstilen einhergehen. Ja, muss nicht mit bestimmten Speisefolgen einhergehen oder mit bestimmten Milch- und Kaffee-Liebhabereien, sondern Gentrification, das sehen wir hier relativ deutlich, ist ein politisch-ökonomischer Prozess, der extreme soziale Folgen hat, nämlich die schon angesprochene Verdrängung oder eben auch die Notwendigkeit, steigende Wohnkosten vor Ort zu kompensieren. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe hier mal zwei Zahlen noch mitgebracht. Die Wanderungsbewegung nach Berlin, auch wieder Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Krankheitsbild, das soll jetzt nicht sozusagen nachteilig wirken, aber einfach nochmal zur Erinnerung, von 2007 bis 2013 sind fast 175.000 Zuzugsgewinne in Berlin gezählt worden. Ja? Zugezogen sind natürlich viel mehr, weil auch immer welche wegziehen, und wir sehen hier relativ deutlich Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg sind die Gebiete, die die höchste Konzentration dieser Zuzugsgewinne von außen hatten. Ja, also wer nach Berlin kommt, will erstmal in die Mitte, kennt Leute in der Mitte, landet in der Mitte. Die Folge ist, dass die Binnenwanderung hier dargestellt in diesen roten und blauen Punkten ein völlig anderes Bild haben. Kreuzberg und Friedrichshain-Kreuzberg und auch Mitte sind die beiden großen Verlierer dieser Binnenwanderung. Von dort zieht man an den Rand. Ja, also das heißt, wir können uns das wie so ein Überschwappbecken vorstellen, also wo von außen immer neue Leute dazuziehen und dann wird es an den Stadtrand verteilt, und wir sehen dann eben auch, wo die Zuzugsgewinne der Binnenwanderung sind in den Außenbezirken, in den Peripherien der Stadt. Wenn wir das zusammenfassen, dann sehen wir haben stadtweite Mietsteigerungen, wir haben ein massives Defizit an leistbaren Wohnungen, wir haben eine Randwanderung, die auch eine Randwanderung der Armut ist, wir haben einen Verdrängungsdruck in Gebieten, das haben wir jetzt nicht so explizit gemacht, aber wenn wir an Wedding, wenn wir an Kreuzberg, Neukölln denken, mit der höchsten Armutskonzentration in der Stadt, und das kann man zusammenfassend relativ schlicht als Wohnungsnot beschreiben, und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch hier im HKW über die aktuellen Wohnungsfragen diskutieren. Warum steigen eigentlich die Mieten? Warum ist das der Fall? Es gibt so drei große Erklärungen. Das eine ist diese Marktlogik, Angebotsknappheit. Ja, das kennt ihr alle, wird gesagt, wenn Angebot und Nachfrage außer Balance geraten, dann ist es doch ganz klar, dass die Miete steigt. Ja, das kennen wir doch aus dem Automarkt und aus dem Schweinemarkt und aus dem Blumen, also aus all diesen Märkten mit irgendwelchen Gütern, kennt man das angeblich. Das knappe Gut wird teuer. Knappe Kassen ist das zweite Argument. Wir können uns die gute Wohnungspolitik von früher nicht mehr leisten. Ja, hören wir häufig. Jetzt haben wir schon gehört, am Beispiel des sozialen Wohnungsbaus, so richtig gut war jetzt die alte Wohnungspolitik auch nicht. Aber man kann sie sich trotzdem nicht mehr leisten. Und drittes Argument, was wir alle kennen, London, Paris, Barcelona, alle Städte werden doch so teuer. Das ist einfach ein internationaler Trend. Diese Gentrifizierung, diese Aufwertung, diese Mietsteigerung. Ja, denken Sie mal an die Preise in Kopenhagen oder was auch immer. Wir können ja jede beliebige Stadt oder andere Hauptstadt in Westeuropa zu Rate ziehen und können vergleichen und sagen, das ist ganz natürlich. Ich gehe den drei Punkten mal so ein bisschen auf die Spur. Wie ist das mit der Angebotsknappheit? Sehen wir hier nochmal dargestellt. Wir haben steigende Einwohnerzahlen. Das sieht man daran, dass dieser Graph, auch wenn man die Zahlen nicht so gut erkennen kann, steil nach oben geht, und haben für den gleichen Zeitraum mal markiert, wie viele neue Wohnungen sind eigentlich gebaut worden. Ja? Und jetzt fällt auf, genau ab dem Zeitpunkt, wo die Bevölkerung in Berlin wieder steigt, versagt der Markt in der Produktion von Wohnungen. Warum bauen die denn nicht mehr? Ja? Also ist es verboten gewesen, in Berlin Wohnungen zu bauen? Ja? Oder hat es sich einfach nicht gelohnt? Es hat sich nicht gelohnt. Ja? Interviews mit all diesen Eigentümern. Warum habt ihr nicht gebaut, als die Bevölkerung stieg? Haben gesagt, in einer Stadt, wo man für 5-6 Euro eine gute Altbauwohnung mieten kann, kann man ja nicht für 10 Euro einen Neubau hinsetzen. Da zieht ja keiner ein. Es lohnt sich ja gar nicht. Ja? Gleichzeitig haben wir schon diese Ertragserwartungsspekulation, die Differenz zwischen den Bestands- und Neuvermietungsmieten kennengelernt, ist es ja auch viel ertraggleicher, in diesem Bereich einzusteigen. Das, was wir hier sehen, ist sozusagen nicht so sehr ein Beweis für die Angebotsknappheit, sondern ist vor allen Dingen ein Beweis dafür, dass der Markt aus seiner eigenen Logik offensichtlich gar nicht in der Lage ist, die Wohnungsfrage zu lösen. Ja? Die Bevölkerung steigt, aber der Markt baut keine Wohnung. Ja? Das halten wir erstmal fest. Wie sieht es mit den leeren Kassen aus? Diese zweite steil nach oben steigende Kurve, das ist die Berliner Verschuldung auf über 60 Milliarden Euro angestiegen, und demgegenüber steht, und es ist auch immer so begründet worden, die massive Verringerung der öffentlichen Wohnungsbaubestände. Fast die Hälfte der öffentlichen Wohnungsbaubestände sind verkauft worden. Und wir haben auch den drastischen Einschnitt, die drastische Reduktion der Bestände des sozialen Wohnungsbaus. Geht auch auf die knappen Kassen zurück oder auf das Argument der knappen Kassen. Wir können uns die sozialen Wohnungsbauprogramme nicht mehr leisten. Wir müssen die kürzen. Seit 2001 gab es bis zum vergangenen Jahr keinen sozialen Wohnungsbau mehr in der Neubauförderung. Das heißt, auch hier scheint die Prognose erstmal zu stimmen. Aber neben dem Marktversagen lernen wir jetzt hier sozusagen noch einen zweiten Akteur kennen, der für uns wichtig ist, wenn wir die Wohnungsfrage erklären wollen. Wir haben es nämlich mit dem Staatsversagen zu tun. Ja? Und jetzt kann man überlegen, liegt das Staatsversagen in der großen Verschuldung oder in der Art und Weise, wie mit dieser Verschuldung umgegangen wird, gleich dazu mehr. Wie ist es mit den internationalen Trends? Da will ich ganz kurz ein Haus vorstellen, das ist in der Linienstraße, also vielleicht 2,5 Kilometer von hier entfernt. Dieses Haus ist 1997 von einem privaten Eigentümer gekauft worden, mussten es umrechnen, damals gab es ja noch D-Mark, die haben da umgerechnet 700.000 Euro dafür gezahlt. Ja, für Immobilienexperten, ich gebe jetzt keine Tipps, wo man kaufen sollte, weil sich das nicht gehört, aber die können einschätzen, dass 290 Euro pro Quadratmeter relativ preiswert gewesen sind. In diesem Haus werden durchschnittliche Mieten für so einen Altbau bezahlt, zu dem Zeitpunkt also ungefähr 5 Euro pro Quadratmeter, und mit diesen Mieteinnahmen nach Abzug aller notwendigen Kosten, die so ein Eigentümer und Vermieter hat, braucht man ungefähr 7,5 Jahre, um diese 700.000 Euro wiederzubekommen. Die haben das 14 Jahre behalten. Das heißt, die haben 7 Jahre lang die komplette Mieteinnahme als Gewinn kassieren können. Das ist ein richtig gutes Geschäft gewesen. Für die Mieter war es auch ganz gut, weil ihre Miete nicht gesteigert werden musste. Was ist dann passiert? 2011 kam ein internationaler Investor, das war so eine Immobilienfirma aus Wien, und hat gesagt, hier, liebe Privateigentümer, ihr wisst es vielleicht nicht, der Berliner Wohnungsmarkt, da kann man jetzt irgendwie mehr rausholen. Wir bieten euch 2,4 Millionen Euro. Ja? Die Privateigentümer, die es hatten, haben kurz gerechnet, 700.000 Euro haben wir nach 7 Jahren schon abgezahlt, haben diesen anderen 700.000 eingenommen. Und jetzt kriegen wir nochmal 2,4 Millionen, das ist ja ein Bombengeschäft. Ja? Klar haben die verkauft. So, jetzt ist der Preis bei 1.000 Euro den Quadratmeter. Dieser Wiener Investor, der müsste jetzt ungefähr 20, 21 Jahre warten, bis er das Geld aus den normalen Mieteinnahmen wieder hinkriegt. Ja, jetzt sagt man gerne, so die Österreicher sind so ein bisschen behäbiger oder gemütlicher oder wie auch immer. Aber so ein Investor will auch nicht so lange warten. Also ist er nach Berlin gefahren oder geflogen, wahrscheinlich mit Air Berlin, hat so Weinflaschen mitgebracht, hat gesagt, hier, liebe Mieter, wir müssen uns mal unterhalten, wie sieht's denn aus, wollt ihr nicht vielleicht ausziehen, ich habe eigentlich was ganz anderes mit dem Haus vor. Die Berliner Mieterinnen in dem Haus, die haben die Weinflaschen genommen, sind aber nicht ausgezogen, und eigentlich kam der Wiener Investor jetzt in so eine Zwickmühle. Ja, also er hätte jetzt 20 Jahre warten müssen oder hätte sagen müssen, Mist, das Geschäft ist nicht aufgegangen. Er hatte aber Glück, kam so ein Berliner Investorpärchen und haben gesagt, hier, also du wohnst ja da in Wien, du kannst das nicht so richtig einschätzen, der Berliner Wohnungsmarkt, der hat sich jetzt echt nochmal ein Stück entwickelt. Wir bieten 5,5 Millionen Euro für dasselbe Haus, da sind so 20 Wohnungen drin. Der Wiener hat tief durchgeatmet, hat nochmal gerechnet, Flüge mit Air Berlin, diese Kisten von Wein, die die Berliner Mieter ihm weggetrunken haben, das rechnet sich. Ja, also ich nehme die 5,5 Millionen, und dieser Berliner Investor, der hat jetzt nicht so lange gezögert, sondern der hat eine Firma, dessen Namen ich nicht nennen darf, kann man im Blog nachlesen, rausschneiden, beauftragt, die geschafft haben, innerhalb von kürzester Zeit einen Großteil dieser Mieterinnen, mit welchen Mitteln auch immer, mit Auszugsgeldern, mit Drohungen, wie auch immer, dazu zu bringen, dass sie tatsächlich ausgezogen sind. Und 2013 ist dieses Haus für insgesamt 8 Millionen Euro in Einzeleigentum weitervergeben worden. So, und das, was wir hier sehen, ist, dass sozusagen innerhalb eines relativ überschaubaren Zeitraums von 15, 16 Jahren der sogenannte Wert eines Hauses sich mehr als verzehnfachen kann. So, Das ist die Ökonomie, wenn wir von der Wohnungsfrage sprechen, die wir verstehen müssen. Ja, das ist die Spekulation, die Ertragserwartungsspekulation, mit der wir es im Moment zu tun haben. Und jetzt kann man sagen, na, da hat der Holm, wurde ja hier schon als kritischer Wissenschaftler, Halbaktivist oder irgendwas angekündigt, sich wahrscheinlich wieder so ein richtig extremes Beispiel rausgesucht. Ja, klar, also das ist ja auch sehr eindrücklich. Aber ich will Ihnen nur kurz zeigen, dass der Trend tatsächlich in diese Richtung geht. Wenn Sie auf diese rote Kurve, die sich da so an der Nulllinie, die gar keine Nulllinie ist, sondern die 1-Milliarden-Euro-Grenze darstellt, entlanghangeln, dann sehen wir, das ist das Transaktionsvolumen in Gesamt-Berlin für Baugrundstücke. Also das ist sozusagen die Entwicklung des Geldes, was Eigentümer ausgeben für Grundstücke, wo nichts draufsteht, die man bebauen kann. Ja, sehen wir, obwohl jetzt alle sagen, seit 2012 spätestens, wir brauchen mehr Neubauten, für Baugrundstücke wird gar nicht mehr Geld ausgegeben. Die blaue Linie, die diesen verrückten Zickzackkurs macht, ja, da schauen wir mal so von 2007 bis 2013, 14, das ist die Linie von Grundstücken, die bebaut sind. Ja, das sind die Linienstraßen. die da drin stecken. Ja? Und da ist es von 2007 bis 2013 von 3 Milliarden auf 9 Milliarden Euro angestiegen. Ja? Das ist diese Ertragserwartungsspekulation, die in Berlin sehr, sehr deutlich ist. Und alle, die einen Taschenrechner dabei haben, könnten jetzt ausrechnen, wie viele Linienstraßen in 9 Milliarden Euro hineinpassen, um so eine ungefähre Dimension des Problems in Berlin zu bekommen. Umwandlung von Eigentumswohnungen nur so als Beleg dafür hat deutlich zugenommen und gleichzeitig, und das ist eine Besonderheit der Berliner Gentrification, die wir zurzeit beobachten, ist die Standardanhebung durch Modernisierung, wenn wir das mal in diesen 5-Jahres-Schritten, die ich hier aufgenommen habe, sehe, auch deutlich zurückgegangen. Ja, ich kann sozusagen eher mit einer Neuvermietung, ich kann eher mit der Umwandlung in eine Eigentumswohnung statt ganz klassisch mit dieser Modernisierung, ja, die vielleicht in Prenzlauer Berg und Friedrichshain das typische Muster war, Geld verdienen. Ja? Und das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wir kriegen jetzt die Gentrification sozusagen noch ohne den eigentlich versprochenen Vorteil der baulichen Erneuerung. Ja? Das war ja in Prenzlauer Berg und Friedrichshain immer das Argument, so wie es war, konnte es ja nicht bleiben. Wir haben ja auch die Bilder gesehen, wie es aussah. Da musste ja was passieren. Ja? Jetzt kriegt man die teure Miete oder den teuren Preis realisiert, ohne eine zusätzliche Investition in die Bausubstanz zu bringen. Ja, gibt es inzwischen auch einen Fachbegriff für Rental Gentrification, also die Gentrification, die ohne Investition in den Baubestand auskommt. So, was heißt das für unsere Zusammenfassung von den drei Argumenten? Die Angebotsknappheit, die wird, haben wir gesehen, eigentlich nur zur Stärkung der Monopolstellung des Immobilienkapitals genutzt. Ja, angesichts der Renditemöglichkeiten in der Linienstraße und den vielen anderen Häusern wäre es ja völlig absurd, wenn ich mein Geld in den Berliner Wohnungsmarkt in so ein risikovolles Neubauprojekt stecke, ja, wo ich mich vielleicht noch mit Baubehörden und polnischen Bauarbeitern und der Gewerkschaft herumschlagen muss. Es ist ja viel einfacher, in Kreuzberg ein Haus zu kaufen und irgendwie zu gucken, dass ich die Mieter rauskriege. Ja? Also das heißt, Angebotsknappheit wird genutzt. Das ist sozusagen das Marktgesetz, also der Markt wirkt genau da, der versagt da gar nicht, sondern das ist das Prinzip des Marktes, Monopolstellung auszunutzen. Die knappen Kassen wurden, wie gesehen, vor allen Dingen genutzt, um lang gehegte Cuts in der Wohlfahrtsorientierung der Wohnungspolitik tatsächlich durchzusetzen und einen neoliberalen Umbau zu verwirklichen. Wir sehen das auch, dass die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften immer noch ja als Aktiengesellschaften GmbHs organisiert sind, also die sind wie geschäftstüchtige Unternehmen organisiert und sollen auch Gewinne produzieren. Und diese internationalen Trends haben wir auch gesehen, Finanzialisierung des Immobilienmarktes forciert die Ertragserwartungsspekulation. Also Gentrification, Mietsteigerung ist nicht ein Naturgesetz, was kommt, weil es auch in New York, in London und in Paris so gekommen ist, sondern es ist das Gesetz der kapitalistischen Urbanisierung, es ist das Gesetz der Ertragswertsteigerung. Ja, das ist die Logik von Immobilieninvestitionen, die es auch in anderen Städten gibt und die uns hier in Berlin im Moment mit voller Kraft auch treffen. Freiburger Mieterinitiative Wohnen ist Menschenrecht hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ja, oben rechts Wohnungsmarkt, nein danke. Ja, der Markt ist nicht in der Lage, preiswerte Wohnungen zu bauen. Der Markt ist nicht mal in der Lage, diesen Ausgleich von Angebot und Nachfrage zu erfüllen. Der Markt macht eigentlich nichts, was für uns gut ist. Ja, also das für die Berliner Situation. Und auch Kotti und Co. fordern ja zu Recht, dass eine Rekommunalisierung die einzige Chance ist, die eine langfristige Perspektive gibt. Also müsste man in diese Richtung gehen. Soziale Wohnungsversorgung muss gegen private Renditeerwartungen durchgesetzt werden. Wie macht man das und wie macht der Berliner Senat das oder macht er das überhaupt? Der hat jetzt die Neubaupläne, Stadtentwicklungsplan Wohnen, steht ganz oben. Ich bin gleich, ist die letzte inhaltliche Folie. Förderprogramm wird wieder aufgelegt. Das haben wir schon gelernt, Sozialmieten haben sich eigentlich gar nicht sozial entwickelt. Also die sind teurer als das andere, was Berliner Senat jetzt macht, ist, wir versuchen die alten Sozialmieten links liegen zu lassen, auslaufen zu lassen, vielleicht mit einem Sozialwohngeld nochmal abzufedern und fangen ein neues Förderprogramm in derselben Logik an. Ja, völlig verrückt. Ja, auch wieder zeitlich begrenzte soziale Zwischennutzung, wo Gelder an private Investoren fließen sollen. Wir machen jetzt ein Bündnis mit den kommunalen Wohnungsunternehmen. Ja, also früher hätte man gesagt, na, die gehören doch sowieso der Stadt, warum muss man da ein Bündnis machen? Liegenschaftspolitik, lange Zeit großes verschlafenes Feld, fängt man 2012, 2013 an, partiell Konzeptvergabeverfahren einzuführen. Ja, nach 10 Jahren Höchstbieterpolitik, wo man öffentliche Grundstücke zum Höchstpreis verschleudert hat und dann natürlich diese Marktprozesse in Gang gesetzt hat. Städtebaurecht, sagt der Senat, haben wir jetzt Zweckentfremdungsverbot und sogar die Umwandlungsverordnung, sind alle kommunalen Elemente ausgeschöpft, die es gibt. Und jetzt haben wir auch sogar noch die Mietpreisbremse, ja, als erste Stadt in ganz Deutschland eingeführt. So, wenn man Geisel und Müller, also den zuständigen Senator und den Bürgermeister, zum Thema hört, dann sagen die, na, wir machen ja schon alles. Ja, also deshalb waren die ja auch so sauer auf diesen Mietenvolksentscheid, weil die gesagt haben, also mehr kann eine Stadt eigentlich nicht machen als Berlin. Ja, hier ist die ganze Liste. Was passiert, wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken? Neubauprogramme, wissen wir alle, schaffen gar keine neuen Wohnungen. Ja, egal ob im Stadtentwicklungsplan wohnen 130, 150, 200.000 Wohnungen drinstehen, gebaut wird zu einem Preis, der für den Auszubildenden, der für Hartz IV nicht zu bezahlen ist. Förderprogramme sind zeitlich befristet und teuer. All diese Verhandlungen über eine sozial orientierte Bodennutzung berücksichtigen letztendlich private Renditeinteressen. Hat Michael Müller auch kürzlich erst in der Rede nochmal bestätigt. Wenn Leute viel Geld verdienen, dann soll die Stadt ihren Teil davon einbehalten. Das setzt aber voraus, dass ich ökonomische Bedingungen akzeptiere, in denen vor allen Dingen viel Geld verdient werden kann. Ja? Statt diese Bedingungen so zu verändern, dass man sagt, baut doch gleich preiswert. Erhaltungssatzung, Mietpreisbremsen hat wie alle diese rechtlichen Instrumente das Problem, ich muss es gegen Private durchsetzen können. Ich brauche eine fitte Verwaltung, ich brauche die Leute, die in der Lage sind, das zu kontrollieren. Ja, die Bezirksämter stöhnen jetzt schon, die haben dann 2 Bauläufer für den ganzen Bezirk, die all diese illegalen Baustellen und Feriennutzungsangebote überprüfen sollen, ist gar nicht zu schaffen. Soziale Wohnungsversorgung durch kommunale Wohnungsbaugesellschaften ist so ein Feld. So, wenn wir uns diese Agenda jetzt mal unter einer Brille anschauen, wie stark der Markt da drin involviert ist oder aufgehoben wird, dann kommen wir dahin, dass ein Großteil der Instrumente eigentlich den Markt simuliert und sagt, ich übernehme die unrentierlichen Kosten oder ich schaffe dir einen extra Marktanreiz und nehme davon ein bisschen weg. Das heißt also, der Staat definiert mit seinen Instrumenten die Marktbedingungen. Gibt es einen kleinen Bereich der Marktregulation, der sagt, ich verspreche dem Privaten gar nichts, sondern ich will einfach, dass er die Mietpreisbremse jetzt einhält oder sich an die Auflagen der Erhaltungssatzung hält. Und ein noch viel kleinerer Bereich ist überhaupt in dieser Ebene, wo man über Dekommodifizierung und anders als der Markt funktioniert sprechen könnte. Ja, große Klammer, wenn man die Wohnungsbaugesellschaften in Berlin dahin bringen könnte, wie öffentliche Anstalten und nicht wie private Unternehmen zu agieren. So, das ist die Ausgangssituation das traurige Ergebnis von der Wohnungspolitik der Berliner Regierung, mit der wir es zurzeit zu tun haben. Und von daher fast dieselben Bilder wie zum Anfang, muss man einfach sehen, Wohnungspolitik wird auf der Straße gemacht und der Druck wird auch nur von daher kommen. Und mit dem Mietenvolksentscheid, egal wie wir das inhaltlich einschätzen oder wie unzufrieden Einzelne mit den Ergebnissen sind, ist zumindest eins gelungen, dass tatsächlich eine Repolitisierung der Wohnungsfrage sozusagen stattgefunden hat in dieser politischen Arena, in der das Abgeordnetenhaus, in der die Regierungsparteien darüber sprechen müssen. Und da sollte man ansetzen und insofern die Stadt von morgen, die muss nicht auf grünen Tischen erfunden werden, die ist am Kotti und in den Mietenprotesten einfach schon da.
Tausend Dank, André. Das war massiv.
Massiv überzogen, ja.
Nee, überhaupt nicht. Inhaltlich. Wir machen uns ein bisschen Sorgen über die Übersetzerinnen oder Übersetzer in der Kabine da oben. Vielleicht einfach mal eine Pause machen jetzt. ja, ich habe versucht, dem zu folgen, aber eine Gelegenheit, über eine Frage nachzudenken, hatte ich nicht. Trotzdem möchte ich noch die Gelegenheit bieten, 1-2 kurze Rückfragen aus dem Publikum bei der Gelegenheit an André noch zu richten. Wer hat eine Frage auf dem Herzen?
Ja.
Mikrofon kommt gleich, eine Sekunde bitte.
Hallo, Gut, es gab diese eine Folie, da konnte man sehen, wie aus dem zentralen Bereich Berlins die Leute abwandern. Was ist denn genau die Folge davon? Eigentlich müsste doch da jetzt Platz sein.
Na, wir haben ja in der Folie vorher gesehen, dass noch viel mehr dazu wandern. Ja. Tatsächlich ist die Wohnversorgungsquote, wenn wir nach Bezirken gehen, in diesen Innenstadtbezirken, Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg, die ist bei unter 90%. Also das ist wirklich sozusagen dramatisch.
Das war nicht das Saldo, was man da gesehen hat.
Das war das Saldo der Binnenwanderung auf der zweiten Karte und auf der ersten Karte waren die Zuwanderungen. Ich habe es ein bisschen unglücklich getrennt, weil ich es nacheinander erklären wollte. Insgesamt steigt die Bevölkerung in allen Stadtbezirken mittlerweile. In Kreuzberg-Friedrichshain steigt die Bevölkerung trotz dieser Binnenwanderungsverluste durch die Zuwanderung von außen. In einem Bezirk wie Marzahn-Hellersdorf steigt die Bevölkerung ausschließlich durch die Binnenwanderung, weil Leute aus anderen Stadtbezirken hinziehen. Und das, was wir inzwischen an Zahlen festgestellt haben, ist das sogenannte Trägerwechsel, also der Wechsel von Leuten, die bei Jobcentern gemeldet sind, dieselben Muster hat. Also aus Kreuzberg-Friedrichshain, aus Mitte ziehen Leute in die anderen Bezirke, auch die mit wenig Geld. Das ist die Situation, die es da zurzeit gibt. Und Bemerkung dazu, die letzte, des Wohnungsmangels mit preiswerten Wohnungen, sind die dort umziehen, also die wir in diesen großen Kullern zusammengefasst haben, das sind überwiegend Haushalte, die ein Einkommen generieren, die vielleicht einen Job haben, die sich sozusagen auch in dem teurer werdenden Wohnungsmarkt in Lichtenberg, in Marzahn, in Reinickendorf eine Wohnung noch leisten können. Ja, was zu dem bisschen absurden oder erstmal paradox wirkenden Effekt geführt hat, dass auf einer gesamtstädtischen Ebene Segregation, also die Trennung von Arm und Reich, im Moment rückläufig ist. Ja, also Marzahn und auch Reinickendorf haben sogar soziale Aufstiegsprozesse, weil die da kommen, überwiegend Leute sind, denen es sogar ein bisschen besser geht als denen, die vorher da gewohnt haben. Ja? Was viel damit zu tun hat, dass die Statistiken nach unten ziehen können, in großen Anführungsstrichelchen, im Moment gar nicht umziehen können, sondern da bleiben, wo sie sind. Und uns dann Studien immer wieder auch vorgaukeln, wir müssen ja in Kreuzberg-Friedrichshain gar nicht von Problemen reden, weil die Quote der Armen ist ja immer noch relativ groß. Ja? Und wir kennen aber ja die Situation in den Wohnungen, wenn sozusagen 5, 6 Personen in 3 Zimmer wohnen und sozusagen eine extreme Beengung da ist oder versucht wird, Kompensation für die steigenden Mietpreise durch Zweit- und Drittjobs aufzunehmen und eine Einschränkung in allen möglichen Lebensbereichen hingenommen wird. Ja, und deshalb ist es auch kein Wunder, dass diese alte Parole so Mieten essen, wer isst was auf? Also erst das Essen, dann die Miete sozusagen wieder aktiviert wird, ja, weil das in der Realität von vielen mit prekären ökonomischen Verhältnissen tatsächlich ein relevanter Punkt ist. Wenn ich 60%, ja, haben wir gehört, bei Kotti und Co. zum Teil, meines Einkommens, und das sind ja dann die geringen Einkommen, für die Miete aufgeben muss, dann bleibt ja fast nichts mehr übrig. So.
Gab es noch eine Frage von Neriman? Gibt es noch ein Mikrofon für?
Danke. Ich habe keine Frage, aber für mich ist es sehr, sehr wichtig. Ökonomisch, ökologisch und politisch hast du alles erklärt, so wunderbar. Aber das fehlt für mich ein Punkt, wo man wohnt, Sichtjahre. Dann natürlich baut ein Netz rundum. Dann, wo man wohnt, dann kennt alle Einkaufsstellen oder wohnt, baut ein Gesundheitswesen, was weiß ich. Und dann Verwandten, Bekannten und Familienmitglieder rundum. Wenn man zufällig eine Wohnung findet, dann zieht um, dann lässt nicht nur den, wo man sich Jahre gewohnte Wohnung dahinter sich, sondern alles. Dann was das soziale Netz, das ist sehr wichtig für die Menschenseele. Dann, ich habe ein paar Familien erlebt, die sind außerhalb, wo die jahrelang gewohnten Bezirk verlassen. Aber die sind wieder zurückgekommen, weil die konnten seelisch nicht mehr, wo die gewohnt haben, dann ihre Ruhe gefunden haben. Das ist sehr wichtig, soziale Netz für mich, für Menschenseele und Menschenleben. Wir brauchen nicht nur das Geld zum Leben, rund um unsere Familie, Familienmitglieder, unsere Verwandten, unsere Nachbarn. Wenn ich Hilfe brauche, dann die rennen sofort. Wenn ich umziehe, dann wie viele Jahre brauche ich dann diese neue Netz bauen soll, dann besonders für die älteren Leute sehr schwer. Ja. Ja, das ist das, wollte ich zusätzlich unbedingt sagen, weil dann so viele oder einige Selbstmorde haben wir auch erlebt, dann sollte es menschlich gesehen nicht sein.
Ist ein total wichtiger Punkt, Niriman. Ja. Ich glaube, ich musste mich ja beschränken, sonst wäre Jetzko gar nicht mehr mitgekommen. Und wir haben da ja das totale Paradox, dass in dem Moment, wo, was glaube ich eher von vielen auch in der Öffentlichkeit so artikuliert wird, zu sagen, naja, jeder soll schon so ein Recht auf ein Dach über den Kopf haben, ja, das muss sich irgendwie eine reiche Gesellschaft wie Deutschland leisten können, aber das Recht auf Wohnen in der Innenstadt oder das Recht auf Wohnen in dem Viertel, wo man gerne wohnen will, das gibt es nicht. Und das ist eigentlich so absurd, weil diejenigen, die sich diese sehr teuren Mieten leisten können, weiß nicht, die verbringen wahrscheinlich Großteil ihrer Zeit in irgendwelchen Fliegern, in irgendwelchen Konferenzsälen, die sind gar nicht auf Nachbarschaft angewiesen. Ja, das zeigen ja alle Analysen. Wer viel Geld hat, der hat sozusagen auch einen hochmobilen und weit gestreuten Freundeskreis. Und je weniger du hast, umso dringender brauchst du die Nachbarschaft. Und eigentlich müsste man das umdrehen und müsste sagen, also wer gibt euch denn das Recht, ausgerechnet diese gut funktionierenden Nachbarschaften in der Innenstadt aufzuwerten? Baut doch eure Lofts, eure teuren Häuser einfach an anderen Stellen, wo ihr niemanden stört. Baut euch da einen direkten Flughafen hin oder eine eigene... Ja. Eigenen Anschluss zum Hauptbahnhof, sollte man alles haben. Aber so sollten wir die Diskussion umdrehen und dann haben wir auch die Nachbarschaftsidee gut eingefangen.
Für Menschenseele, für Menschenleben, das ist das wichtigste Punkt. Ja, danke.
Vielen Dank.